Wenn du jetzt das Meer siehst, woran denkst du da?
Wenn ich im Urlaub bin, da denkt man dann natürlich dran, dass das Mittelmeer eins der größten Massengräber der Welt ist. Und das ist natürlich beklemmend, dass manche Leute eben sehr gerne darin schwimmen und andere eben gar nicht schwimmen können und ertrinken.
Das klingt irgendwie sehr paradox auch.
Also ja, es ist irgendwie auch sehr komisch. Es ist aber auch ganz oft dieser komische Moment, wenn man auf dem Schiff ist und dann springen so Delfine. Und dann denkst du so, oh, voll schön. Und dann denkst du, ja, aber deswegen bin ich ja nicht hier. Und das ist halt irgendwie abgefuckt.
Ja, ja. Andere Leute fahren da zum Urlaub hin, du nicht.
Ja.
Hi, ich bin Lisa Sophie. Und in diesem Podcast hören wir Geschichten von Menschen, die uns dabei helfen sollen, uns zu öffnen für unterschiedliche Blickwinkel und Denkweisen. Dieses Mal geht es um Aktivismus. Genauer gesagt, um Seenotrettung auf dem Mittelmeer. Ich frage mich, was Hannah antreibt, so viel zu geben und wie weit sie für den Aktivismus gehen würde. Ich frage mich auch, wie man mit all den Erfahrungen umgeht, die man bei einer Seenotrettung erlebt. Das ist die Frage, ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk.
Ich bin Hannah, ich bin 28, ich studiere aktuell im Master Migration und Diversität in Kiel und ich engagiere mich schon seit mehreren Jahren mit geflüchteten Menschen, war jetzt in dem letzten Jahr zweimal auf Seenotrettung mit CI und eben im zentralen Mittelmeer unterwegs.
Seenotrettungen kümmern sich um Menschen, die auf See in Gefahr sind. Es gibt spezialisierte Rettungsorganisationen, Vereine und Küstenwachen, die dafür extra Schiffe und Flugzeuge betreiben. Auf diesen Schiffen werden die Geretteten dann medizinisch versorgt und an einen sicheren Hafen gebracht. Viele dieser Vereine arbeiten auf ehrenamtlicher Basis und sind auf Spenden angewiesen. Und bei so einem Verein hilft Hannah mit. Warum wolltest du das machen?
Ja, weil ich es wichtig finde, dort zu helfen. Ich finde es wichtig, diese Art von Arbeit zu unterstützen. Ich finde es unmöglich, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Wenn man was dagegen tun kann, dann möchte ich was dagegen tun. Genau, deswegen habe ich gefragt, ob sie jemanden suchen.
Mhm, okay.
Und ob ich da reinpassen würde von meinen Qualifikationen, von meiner Erfahrung her.
Hast du dir, bevor du hingegangen bist, irgendwie Sorgen gemacht? Also, dass so jetzt auf dem Schiff arbeiten vielleicht anders ist, gefährlicher auch ist, als an Land zu arbeiten?
Man kennt natürlich die Worst-Case-Szenarien. Als ich im Februar auf Mission war, war das die Woche davor, wo irgendwie auf die SOS Humanity geschossen wurde von der sogenannten libyschen Küstenwache. Und natürlich sind wir dann alle so, scheiße. Also wir haben das dann schon alle mitbekommen und sprechen auch darüber und sagen so, krass, was abgeht. Wir hoffen mal, dass es uns nicht passiert und dass irgendwie da keine kritische Interaktion kommt.
Du hast gesagt, du warst jetzt zweimal mit auf solchen Missionen, ne? Lass uns mal einfach über die letzte reden. Wie lange ist das her, dass du das letzte Mal auf dem Boot warst?
4 Monate.
4 Monate, ja. Okay. Also Anfang des Jahres war es
ja,
dann.
Ja, genau.
Okay. Wie hat das Ganze begonnen? Also wann wusstest du, du wirst diese Mission machen? Und was waren dann so die ersten Schritte?
Man bewirbt sich eben beim Crewing und sagt eben, Herr, das und das sind meine Qualifikationen und ich hätte dann und dann in dem Zeitraum Zeit. Und dann bekommt man ungefähr, ich glaube, ich wusste es so um Weihnachten rum, also gar nicht so viel früher, irgendwie so 6 bis 8 Wochen früher. Dann hat man verschiedene Vorbereitungscalls auch, gerade so die Wochen davor, wo man dann auch schon das ganze Team kennenlernt, kurz über Zoom. Man kriegt ein 80-seitiges Manual geschickt, wo alles drinsteht.
Wie alles? Was steht da so drin?
Ja, also sehr viele Szenarien, die passieren können, aber auch sowas wie das Schiff aufgebaut ist, wie die Woche strukturiert ist vielleicht, was die einzelnen Departments aber auch vor allem machen, aber auch wer CI ist und wie viele Schiffe wir schon hatten, wie lange es den Verein schon gibt, die rechtlichen Grundlagen zur Seenotrettung zum Beispiel auch, also völkerrechtliche Pflicht.
Seenotrettungen sind umstritten. Darüber spreche ich jetzt mit der Juristin Marlene Stiller. Sie arbeitet zu internationalem Menschenrechtsschutz. Was sagt denn die Rechtslage zu Personen in Seenot?
Also es gibt da mehrere internationale Übereinkommen, die tatsächlich auch relativ genau regeln, was passieren muss, wenn eine Person in Seenot gerät. Es geht los mit Artikel 98 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen und dann gibt es darüber hinaus aber noch weitere Verträge. Und darin sind im Wesentlichen eigentlich 3 Akteure verpflichtet. Und zwar einmal KapitänInnen von Schiffen selbst. Das heißt, ein Kapitän muss, wenn er eine Person, die in Seenot geraten ist, trifft, ist verpflichtet, diese Person zu retten. Dann sind Küstenstaaten verpflichtet, also die Staaten zum Beispiel am Mittelmeer, die unmittelbar drumherum sind, sogenannte Such- und Rettungszonen einzurichten. Und in diesen Zonen müssen sie auch die Seenotrettungsaktionen, die dort dann ja meistens von den KapitänInnen durchgeführt werden, koordinieren. Und dann gibt es auch noch eine Verpflichtung für Flaggenstaaten. Also zum Beispiel, wenn ein Schiff die Flagge von Deutschland trägt, also in Deutschland als Schiff registriert ist, dann muss auch der Flaggenstaat, also in dem Falle Deutschland, garantieren, dass eben die Kapitänin dieses Schiffs den Verpflichtungen der Seenotrettung nachkommen und muss auch sicherstellen, dass die Schiffe, die unter der deutschen Flagge fahren, selbst sicher genug sind, auch Rettungsaktionen durchzuführen.
Daran orientieren wir uns. Aber das meiste passiert eigentlich dann, wenn man vor Ort ist.
Okay, also du startest diese Mission auf dem Boot und du bist
Post-Rescue-Koordinatorin.
Das heißt, du machst was genau?
Also als Post-Rescue-Koordinator war ich dafür zuständig, eben die Menschen, sobald sie eben an Deck sind, zu betreuen und zu versorgen. Gemeinsam mit dem medizinischen Team und mit meinem Post-Rescue-Team. Da ist auch eine Person dabei, die zum Beispiel einen psychologischen Hintergrund hat und dann eben, falls jemand zum Beispiel zusammenbricht oder getriggert wird durch irgendwas, da eben die Person zu unterstützen, aber vor allem den Überblick zu haben, wie viele Menschen haben wir an Bord, sind die vielleicht miteinander verwandt, was brauchen die, haben alle den Arzt, die Ärztin gesehen und wurden eben einmal medizinisch durchgecheckt, genau, wie geht's den Personen auch. Und dann eben zu schauen, okay, wollen jetzt alle Leute irgendwie vielleicht ihre Kleidung waschen oder machen wir eine Italienisch-Lesson, weil wir vielleicht übermorgen in Italien sind. Wie man halt die Zeit überbrückt, wenn man dann mehrere Tage vielleicht auch gemeinsam auf See ist. Mhm. Aber eben auch sehr wichtige Themen wie zum Beispiel, was sind die Rechte, wenn du in Italien an Land gehst? Genau, was kommt eigentlich auf die Menschen zu, wenn sie am nächsten Tag in Italien an Land gehen? Weil das natürlich nicht allen bewusst ist, weil nicht alle Zugang haben zu den Informationen oder...
Klar. Es sind schon sehr, sehr viele Aufgaben. 27 Leute ist die Crew?
Ja.
Ah, krass. Für wie viele Menschen ist auf diesem Schiff Platz, die ihr aufnehmen könntet?
Also wir hatten schon, die maximale Kapazität waren 800 Menschen.
800 Menschen?
Ja.
Und die werden von 27 Leuten gemanagt?
Ja.
Oh, krass.
Ja, das war auch eine Extremsituation.
Ja.
Das ist auch schon sehr lange nicht mehr passiert. Aber das war die maximale Kapazität.
Zweimal war Hannah ehrenamtlich mit dem Seenotrettungsverein auf dem Mittelmeer. Ihre letzte Mission ist erst ein paar Monate her. Hannah kommt im Hafen an und die Vorbereitungen beginnen.
Und dann hat man ganz viele Meetings, ganz viele Trainings. Man lernt sich kennen, während das Schiff eben noch im Hafen liegt.
Wie lange ist es?
Ungefähr 4 bis 5 Tage.
Okay.
Im Februar war das Schiff in Buriana in Spanien. Und dort wird dann eben auch noch zum Beispiel das Schiff mit Gemüse beladen, es wird mit Diesel betankt, um eben vorbereitet zu sein für die nächsten 3-4 Wochen.
Okay, du bist auf dieses Boot gekommen, du hast dir einen Überblick verschafft, die Crew kennengelernt, die ersten paar Tage, ne? Wir sind jetzt so in dieser Vorbereitungszeit. Dann heißt es, wir fahren los. Wie war denn so dein Leben vor dem Aktivismus? Wie kann ich mir die Hannah vor der Aktivismuszeit vorstellen?
Oh, ich weiß gar nicht, ob es so eine Person gab, weil ich eigentlich schon immer so sehr aktiv bin, auch schon in der Schule irgendwie als Schülersprecherin, als Klassensprecherin mich engagiert. Und deswegen war es mir eigentlich schon immer so ein Anliegen, irgendwie was für mein Umfeld zu tun oder für andere Leute. Ja, ich glaube, Anfang vom Bachelor war vielleicht so ein bisschen noch vor meinem Aktivismus, weil ich dort eben noch nicht so politisch war und dann vielleicht gedacht habe, oh, jetzt habe ich Semesterferien, dann gehe ich in Urlaub oder genau, gehe wandern, fahre mit Freunden weg.
Was bedeutet denn Aktivismus für dich?
Ich glaube, dass man sein Umfeld wahrnimmt und betrachtet und das irgendwie einordnet und sich damit auseinandersetzt, wie es vor allem auch anderen Leuten geht. Vielleicht auch Leute, die gar nicht im direkten Blickfeld sind, sondern auch vielleicht viel weiter weg. Also so globale Zusammenhänge dadurch auch zu betrachten und irgendwie zu überlegen, wie das alles zusammenhängt und dann eben aktiv zu sein. Das kann ja total unterschiedlich aussehen. Also na klar kann nicht jeder irgendwie die Semesterferien dafür nutzen oder sich frei nehmen, wenn man eben Lohnarbeit macht. Aber es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ob das dann halt irgendwie auch nur ist, dass man irgendwie der Nachbarin hilft oder den neu zugezogenen Menschen, die irgendwie in seinem Viertel leben. Deswegen kann ja Aktivismus voll vielfältig sein. Und ich glaube, genau, einfach politische Botschaften auch zu verbreiten und eben wirklich aktiv anderen Menschen vielleicht auch zu helfen.
Was hat dir die Arbeit denn gegeben?
Also natürlich irgendwie einen Sinn, so, auf jeden Fall.
Was für einen Sinn?
Man fühlt sich, glaube ich, ich fühle mich selten so sehr an einem Ort, wo ich gebraucht werde, wo ich so denke, meine Arbeit ist gerade hier, ist wichtig und ich sehe irgendwie, dass es jemandem wirklich aktiv hilft, wenn ich auf Seenotrettungsmission bin, natürlich. Aber auch, wenn ich jemand irgendwie ein Glas Wasser oder eine Dusche anbieten kann, der halt sonst keine Möglichkeit hat zu einer Dusche. Deswegen fühlt man sich, glaube ich, einfach sehr selbstwirksam, gerade weil man vor Ort ist. Was aber natürlich gibt es eben auch ganz viele andere Möglichkeiten zu unterstützen. So nicht jeder muss vor Ort sein,
ja, klar.
Um dahin zu gehen und irgendwie das vor Ort zu sehen, weil es gibt ja ganz viele andere Möglichkeiten, eben auch noch zu unterstützen.
Ja, voll.
Diese Frage habe ich tatsächlich mir selber noch nie gestellt. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann fühle ich mich, glaube ich, schon selbstwirksam, wenn ich Menschen, die mir nahestehen, helfe. Also zum Beispiel einer Freundin mit einem Problem oder sogar auch schon, wenn ich FreundInnen einfach nur zuhöre und für sie da bin. Aktivismus findet in meinem Alltag vor allem online statt. Ich unterschreibe regelmäßig Petitionen, die ich wichtig finde, aber manchmal gehe ich auch auf die Straße und demonstriere. Und immer wenn ich das mache, habe ich das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. Trotzdem würde ich mich selbst jetzt nicht als Aktivistin bezeichnen. Würdest du sagen, dass du ein Helfersyndrom hast?
Nee, glaube ich nicht, weil ich glaube, dass auch so die Abgrenzung super wichtig ist, irgendwie auch zu das einzuordnen wiederum. Nicht zu sagen so, ich bin jetzt die Person, die hier den Unterschied macht. So. Mhm. Vielleicht für mein Gegenüber in dem Moment ja, aber im Großen und Ganzen muss man die Zusammenhänge betrachten und irgendwie strukturell eben sehen, dass auch das Sterben im Mittelmeer politisch gewollt ist. Man da nicht irgendwie die Lücke schließen kann, indem man als zivile NGO jetzt da mit dem Schiff rausfährt, sondern eigentlich die Politik Seenotrettungsschiffe finanzieren muss und eben dort was machen muss. Und ich glaube, deswegen ist es immer ganz wichtig, sich auch davon zu distanzieren, dass es eben nicht um mich als Person geht, die jetzt irgendwie hier was tut, sondern dass es eine politisch gewollte Situation ist, wo die Zivilgesellschaft Lücken füllt.
Was sagt Rechtswissenschaftlerin Marlene Stiller von der Universität Münster zu diesem Vorwurf? Gibt es wirklich von der Politik gewolltes Sterben auf dem Mittelmeer?
Ich bin ja jetzt Juristin, deshalb kann ich quasi nur von der Rechtsgrundlage ausgehen und würde da sagen, dass ich mich nicht mit den Motiven von PolitikerInnen befasse, aber dass ich sagen würde, dass es zumindest eingepreist ist. Weil die Regelungen, die wir haben, das heißt die Verpflichtung zur Rettung von Menschenleben, die ist ganz klar formuliert. Im Seerecht ist manchmal, weil das ein sehr technisches Recht ist, sehr genau definiert, jetzt muss man den Hörer abnehmen, wenn man dieses Signal bekommt, muss man das machen. Also es ist eigentlich sehr klar definiert, welche Schritte eingeleitet werden müssen. Deshalb würde ich sagen, diese rechtlichen Schritte zu ignorieren, ist zumindest, dass Staaten einpreisen, dass Menschen sterben für ihre Migrationspolitik.
Zurück aufs Schiff. Hannah und die Crew legen ab. Gibt es irgendein Ritual, was du gemacht hast, bevor ihr losgefahren seid?
Es gibt so ein Ritual, dass wenn man in die Saarzone reinfährt, dann gibt es Burger.
Auf dem Schiff oder wie?
Ja,
lustig.
Von der Küche, ja.
Wie lange habt ihr da gewartet, bis ihr das erste Mal was mitbekommen habt?
Ich kann mich sehr erinnern, wie ich auf Deck stande, weil wir eben einen Notruf hatten und gesagt haben, okay, wir sind jetzt hier, wir haben schon Blickkontakt oder wir haben schon Licht gesehen. Und ich hatte noch diesen Burgergeschmack im Mund, weil ich stand auf Deck und hatte noch so...
Das heißt, es war wirklich direkt, nachdem ihr die Burger gegessen hattet eigentlich?
Ja, es war halt an demselben Abend. Ja, genau, es war relativ schnell.
Du stehst also auf Deck, du hast noch den Burgergeschmack im Mund und dann hörst du dieses Signal. Was sind deine Gedanken?
Ich bin schon sehr, dass ich in so einem funktionierenden Modus dann bin. Das hat man schon ganz oft geübt. Und genau in diesen Modus versuche ich dann zu kommen. Sozusagen so, okay, ich weiß, wo die verschiedenen Positionen sind. Schaue, ob alle Leute richtig stehen. Und gebe das dann eben weiter an die Head of Mission und sage Registration, das Deck ist ready. Dann ist eben das RIP-Team, macht sich währenddessen fertig. Also die Menschen, die in den Schnellbooten arbeiten. Die Schnellboote werden eben ins Wasser gelassen. Und die fahren raus und schauen sich eben die Situation an und machen so ein First Assessment, sagt man.
Wie weit weg ist dann euer Boot von den Schlauchbooten?
Relativ weit weg. Also man versucht schon, eine Distanz zu halten, weil wir haben ja die Schnellboote, um eben vor Ort zu unterstützen. Und wenn das Boot zu nah an unser Schiff kommt oder wir zu nah an das Boot kommen und dann Menschen versuchen, auf das Mutterschiff sozusagen zu klettern, dann hat man die Situation gar nicht gut unter Kontrolle. Und da ist es oft so, dass Menschen dann ins Wasser fallen, weil es dann eben hektisch wird und stürmisch und so.
Weil die Leute sich alle in Sicherheit bringen wollen.
Klar, so. Ja. Und weil es eben halt, hat es dann natürlich so ein sehr enger Eingang, wo einer nach dem anderen so hochgezogen wird.
Das heißt, was hast du überhaupt genau gesehen? Du bist ja auf dem Mutterschiff geblieben.
In dem Fall war es eben so ein blaues Holzboot, wo eben sehr viele Menschen drauf saßen. Und dann sieht man eben auch vielleicht nichts, weil wir dann vielleicht so gerade, wir kreisen dann eigentlich meistens so in einem großen Kreis um das Boot. und bleiben halt eben so in sicherem Abstand. Und dann kommuniziert man eben über Radio. Dann hört man eben das First Assessment. Mhm. Da gibt es dann eben verschiedene Fragen, also ob das Boot Wasser genommen hat, ob das Boot intakt ist, was das für eine Art von Boot ist. Wenn es zum Beispiel ein Schlauchboot ist, ist es halt wichtig zu fragen, ist irgendwas, sind alle Fächer noch aufgeblasen? Wenn es ein Metall- oder Holzboot ist, fragt man natürlich, ob es irgendwie in Schieflage ist. Und man fragt natürlich auch, wie viele Menschen an Bord sind, wie der medizinische Zustand ist. Es war kalt, es war dunkel, die Wellen waren relativ hoch, also es war schon so stürmisch und ein bisschen, also auf jeden Fall unruhig. Das ist natürlich alles erschwert dadurch, dass es eben nachts ist.
Aber bis zum Morgen warten ist keine Option in dem Moment.
Absolut nicht, nee. Dafür ist die Situation zu kritisch und man achtet ja auch immer aufs Wetter, ob es halt umschwingt und so. Mhm.
Und was wurde euch dann durchgegeben an Informationen über die Menschen auf dem Boot und den Zustand?
Blaues Holzboot und es war ein Doppeldecker. Das heißt, da ist eine kleine Luke und es gibt ein Unterdeck, wo Menschen auch noch sitzen. Und dann wurde uns durchgegeben, es sind 59 Personen. Davon sind 7 Personen, 7 people sleeping, sagt man dann. Also 7 Personen sind bewusstlos. Man weiß nicht, ob sie schlafen, man weiß nicht, ob sie tot sind. Mhm. Man weiß nicht, ob sie einfach nur bewusstlos sind. Ich glaube, es wurde auch schon gesagt, dass eine Person davon tot ist.
Bevor Hannah zur Seenotrettung kam, hat sie sich übrigens schon an Land engagiert. Sie war während ihres Bachelors 3-mal an den europäischen Außengrenzen. In Griechenland und in Serbien. Nach ihrem Bachelor war sie dann sogar 1,5 Jahre am Stück mit NGOs unterwegs. Auch wenn sie sich freiwillig dazu entschieden hat, war diese Zeit nicht immer leicht für sie.
Es ist irgendwie immer ein hohes Stresslevel, weil man eben in einer Situation arbeitet, wo es eben auch viel darum geht, so okay, wenn ich jetzt morgen krank bin und wir dann eben die Verteilung nicht organisieren oder es gibt keine Fahrerin für morgen und ich kann aber nicht oder ich bin krank, dann weiß ich halt auch, dass die Leute dann vielleicht vor Ort von uns kein Essen bekommen. Und halt so denkt, ich muss so viel, wie ich kann halt leisten oder so viel wie möglich.
Gab es auch mal einen Einsatz, wo du gemerkt hast, okay, jetzt ist mir alles zu viel, ich kann nicht mehr?
In der Zeit in Serbien, wo ich halt als Freiwilligenkoordinatorin gearbeitet habe, da gab es auf jeden Fall auch Momente, wo zum Beispiel eine Distribution hatten und es jemandem einfach sehr schlecht ging. Die Person hatte so einen entzündeten Zahn, was sich auf das komplette Gesicht ausgewirkt hat und die halbe Backe war so angeschwollen und bis halt zum Hals runter. Und die Ärztin hat halt mich dann gefragt und war so, ja, was sollen wir machen, Hannah? Sollen wir jetzt einen Krankenwagen rufen? Fahren wir ihn ins Krankenhaus? Und war dann so, ja, was denkst du denn? Also, was passiert, wenn wir jetzt 2 Tage lang nichts machen? Und sie war dann so, ja, nee, wir müssen auf jeden Fall eigentlich was machen. Irgendwie war das sehr stressig, in dieser Situation diese Entscheidung zu treffen oder auch die Verantwortung zu haben oder auch zu wissen, so, oh fuck, wenn wir jetzt irgendwie nicht hier gewesen wären, dann hätte vielleicht niemand für ihn einen Krankenwagen gerufen. Es ist immer so ganz knapp an Sachen vorbei, so ist nochmal gut gegangen und wann ist der Moment, wo es vielleicht mal schief geht.
Hannah steht nun wieder auf Deck. Sie sieht das blaue Doppeldeckerboot und hört den Lautsprecher. Ein Mensch ist bereits tot.
Was hast du gedacht, als du das gehört hast?
Ja, scheiße. Also es ist halt natürlich der Worst Case, weil dann kümmert man sich eben um die Personen, denen es eben am schlechtesten geht, zuerst und schaut eben die Personen, die eben jetzt bewusstlos sind, wie schlecht geht's denen, was können wir gerade tun? Und alle Personen, die eben laufen und sprechen können, werden erstmal irgendwo mit einem Schluck Wasser hingesetzt und um die kümmert man sich sozusagen später.
Mhm. Wie war das dann, als die Leute an euer Board, sag ich mal, gebracht wurden? Vor allem, wenn als allererstes die Leute kommen, denen es schlecht geht.
Es kamen zuerst ein paar Leute, denen es auch sehr gut ging, weil wenn wir so Shuttles fahren, kommen so 15 Leute. Das heißt, einigen ging es sehr gut. Also die konnten sprechen, die konnten geradeaus laufen. Und dann haben die eben uns die Situation erklärt, dass es eben im unteren Deck ist. Und dann haben wir denen so Corona-Masken gegeben, weil im unteren Deck war es halt eben so, dass sehr viel Fuel war, also sehr viel Diesel ausgelaufen ist.
Scheiße.
Und es halt eine sehr schlechte Luft war und wir den Menschen eben Corona-Masken gegeben haben, damit sie dort erstmal runtergehen können, um die Menschen überhaupt erstmal rauszuholen.
Das heißt, die ersten Menschen waren vom oberen Deck sozusagen.
Ja.
Und die Menschen, denen es schlechter geht, die waren vom unteren Deck.
Genau, wir haben dann die Menschen an Bord gebeten, die rauszuholen.
Ja.
Damit wir sie dann eben an Bord nehmen können und direkt halt zum Schiff bringen können.
Mhm.
Um auch ein bisschen Platz natürlich erstmal auf dem Schiff zu machen, kamen halt die ersten 15 Personen, denen es gut geht.
Mhm.
Und dann kam eben der nächste Shuttle mit den Menschen, die eben bewusstlos waren. Da waren eben 4 bis 5 Personen bewusstlos. Die sind teilweise dann aber relativ schnell aufgewacht, sobald sie dann ankamen und wir eben irgendwie sie gewärmt haben und Aber die kam relativ schnell zu Bewusstsein. Aber es kam eben auch eine Person, die, wo man eben nicht wusste, ob die Person jetzt tot ist oder nur bewusstlos. Und wo der Paramedic dann eben in dem Moment entscheiden muss, genau, was machen wir mit der Person? Versuchen wir, die jetzt wieder zu beatmen?
Ist man überfordert in so einer Situation?
Ja, teilweise auf jeden Fall, weil es halt eben dann der Moment eintritt, wo du eben die tote Person siehst und dann so denkst, ja, scheiße, wir kamen zu spät oder genau, was können wir jetzt gerade noch machen, damit eben hier nicht noch mehr Menschen sterben auch.
Warst du eine von den Personen, die mit den Leichen gearbeitet hat?
Ich habe mich auf jeden Fall dafür gemeldet und dann habe ich die Person in den Leichensack in den Bereich gebracht, wo wir halt unsere, wenn wir tote Personen aufbewahren, dorthin bringen.
Was geht einem da durch den Kopf in so einem Moment? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen.
Ja, ist halt einfach wirklich worst case. Genau das will man halt nicht. Und man fragt sich natürlich, wer die Person auch war und ja, wie die Person gestorben ist. Wir kamen halt zu dem Zeitpunkt, die waren nicht lange auf dem Wasser, aber dadurch, dass sie halt in dem unteren Deck waren und dort schlechte Luft war und Menschen eben dann so genau Diesel eingeatmet haben, sterben Menschen auf der Flucht.
Mhm. Was heißt nicht lange auf dem Wasser?
Ich glaube, die meinten echt nur so 20 Stunden.
Oh,
also leider war es dann so, dass eben die eine Person hatte einen Ausweis bei sich und wir konnten sie eben identifizieren und den Namen weitergeben, aber die andere Person halt nicht. Und nach der Person hat auch niemand gefragt. Und das heißt, es ist eine unidentifizierte Leiche, die dann eben bei uns an Bord liegt und eine Person, deren Familie wir nicht benachrichtigen können oder deren Angehörige nicht Bescheid wissen, was hier gerade passiert ist. Das ist natürlich noch umso trauriger. Aber so ist es ja auch ganz oft. Also es kommen ja sehr viele unidentifizierte Leichen oder werden irgendwie gefunden oder auch angespült oder so.
Macht man sich selber Vorwürfe?
Na, man macht eher der Politik Vorwürfe, würde ich sagen.
Wir wissen ja, das ganze Thema Seenotrettung ist total politisch. Und da gibt es zwei Seiten. Hannah sagt, sie rettet auf dem Mittelmeer Menschenleben. Auf der anderen Seite wird behauptet, Seenotrettung sei illegal.
Worunter häufig im Moment viele zivile Seenotretterinnen angeklagt werden, da geht es eigentlich um Menschenschmuggel. Das heißt, da geht es eigentlich darum, dass Menschen zur illegalen Einreise verholfen wird. Und wichtig ist dabei, dass im internationalen Recht eigentlich festgeschrieben ist, dass dieser Menschenschmuggel nur angenommen wird, wenn die Person, die hilft, einen Menschen über die Grenze zu bringen, wenn die dort selbst einen finanziellen oder anderen materiellen Mehrwert dadurch selbst erlangt. Und das ist eigentlich bei der zivilen Seenotrettung ja nie gegeben, weil es sich um ehrenamtliche HelferInnen handelt, die über Spendengelder finanziert wird und die niemals von den flüchtenden Personen selbst Geld annehmen. Und da gibt es aber eine kleine Schwierigkeit in der Umsetzung des Rechts. Also wir haben ja vorhin schon über dieses Mehrebenensystem gesprochen. Und im internationalen Recht, also das, was eigentlich alle Staaten verpflichtet und so ein bisschen über allem steht, da ist eben das festgeschrieben, dass es einen finanziellen Mehrwert bieten muss, damit es als Menschenschmuggel, als Menschenhandel verurteilt werden kann. Wenn wir eine Ebene aber darunter gehen und uns das EU-Recht anschauen, dann steht da das nicht so ganz so genau zum Menschenschmuggel. Und eigentlich müsste man sagen, dass das EU-Recht ja aus dem internationalen Recht quasi ein bisschen darunter steht oder sich alle EU-Staaten eben auch diesem internationalen Recht verpflichten. Und das wird auch in der Rechtswissenschaft, wird das auch so gesagt, dass man eigentlich davon nicht abweichen kann und es deshalb, auch wenn es im EU-Recht nicht ganz so explizit drin steht, man trotzdem auf das internationale Recht gehen kann. Aber das wird halt jetzt gerade von Staaten sehr viel ausgenutzt, um Menschen anzuklagen.
Hannah hat einen ganz schön krassen Tag hinter sich. Eine der zwei Leichen an Bord kann immer noch nicht identifiziert werden. Wie geht's ihr damit?
Ja, also die Nacht war schon erstmal noch ziemlich lange, bis irgendwie alle zur Ruhe gekommen sind und eben auch die Menschen evakuiert wurden. Und ich glaube, ich funktioniere dann noch ein paar Tage auch weiter, weil es eben dann so ist, dann geht man schlafen, aber man weiß auch, dass morgens um 8 ist Frühstück. Wenn ich dann einen ruhigen Moment habe, dann sprechen wir darüber oder ich erzähle dann, was ich gesehen habe. Andere Personen erzählen mir, wie sie es wahrgenommen haben und dann, ich glaube, ich habe dann schon das Bedürfnis, einfach auch zu weinen und irgendwie meine Emotionen da so freien Lauf zu lassen.
Hast du es da auch gemacht?
Als die Leichen von Bord getragen wurden. Und dann kamen eben Behörden und haben die Leichen entgegengenommen und da standen wir dann alle als Crew und haben eben so eine Schweigeminute gehabt und haben eben so zugeschaut, wie die Menschen von Bord getragen werden, beziehungsweise die Leichensäcke. Und um es einfach auch so irgendwie auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dass hier eben gerade zwei tote Personen auch sind und wir uns dem schon sehr bewusst sind, so was hier gerade passiert und dafür auch Raum schaffen wollen.
Kommen diese Bilder manchmal auch jetzt 5 Monate später noch hoch?
Auf jeden Fall, ja, definitiv.
Bist du manchmal stolz auf dich, dass du sowas machst?
Ich glaube schon, dass ich dann so denke, ja, ich mache schon das, was ich, wofür ich einstehe oder wofür ich einstehen möchte. Und so verbringe ich halt dann eben irgendwie meine freie Zeit.
Du hast jetzt nicht gesagt, dass du stolz auf dich bist.
Ja, weil stolz ist so ein komisches Wort. Die Arbeit ist halt super wichtig, auf jeden Fall. Mhm. Und ich bin total davon überzeugt und deswegen mache ich's. Und ich glaube, ich bin in dem Sinne stolz darauf, dass ich eben für meine Überzeugung einstehe und da dann auch dazu stehe und mir dann auch die Zeit dafür nehme, das zu tun, was ich für wichtig empfinde.
Und das auch als Priorität siehst.
Auf jeden Fall.
Ich. Ja. Weil es gibt, glaube ich, viele Menschen, die sehr ähnliche Einstellungen teilen wie du, die dann aber nicht sagen würden, okay, ich opfer meinen Jahresurlaub oder ich gehe in meine Semesterferien. Und ich weiß, du hast vorhin schon gesagt, es gibt viele andere Wege, wie man das auch machen kann und so. Und das ist ja auch alles schön. Aber gerade deshalb finde ich, wenn man sagt, ich mache das aber zu meiner Priorität, weil mir das so wichtig ist, dann ist das, glaube ich, schon was, worauf man stolz sein kann.
Ja, doch, stimmt wahrscheinlich.
Und wenn du bald keine Studentin mehr bist, was machst du dann?
Ja, mal schauen. Also ich meine, es gibt ja eben auch anderen Art von Aktivismus, irgendwie sich vielleicht auch langfristig in Deutschland zu engagieren, in Vereinen zu sein, die eben Menschen beim Ankommen helfen, die bei der Integration in Deutschland helfen. Auf sowas hätte ich natürlich auch Lust. Und natürlich ist Seenotrettung trotzdem irgendwie ein Herzensanliegen, wo man dann schauen muss, genau, ob man sich vielleicht den Jahresurlaub aufspart, was halt eben viele machen, um dann eben 4 bis 6 Wochen irgendwie unterwegs zu sein.
Boah, das finde ich richtig krass zu sagen. Ich habe dann einfach gar keinen Urlaub mehr und mein ganzes Leben besteht aus Seenotrettung und Arbeiten. Könntet ihr euch das vorstellen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns super gerne eine Bewertung und drückt auf die Glocke und abonniert uns. Was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft?
Ja, dass Seenotrettung eigentlich nicht mehr nötig sein muss und auch nicht mehr von zivilen Schiffen geleistet werden muss, sondern dass es dafür eine politische Lösung gibt. Dass genau, es eigentlich noch einen viel größeren Aufschrei gibt, als es gibt ja eigentlich keinen Aufschrei, dass Menschen sich darüber empören, was passiert. Und dass man sagt, in so einer Welt möchte ich nicht leben und deswegen tue ich jetzt was dagegen. Und deswegen gehe ich vielleicht auf Demos oder schreibe meinem Abgeordneten, meiner Abgeordneten und mache darauf aufmerksam, dass sich halt was ändert. Und genau, ich würde mir eine Änderung wünschen.
Ist das der Grund, warum du auch heute mit uns gesprochen hast?
Wahrscheinlich schon, ja.
Ja, verständlich.
Ja.
Jetzt hast du ja schon 2 solcher Missionen gemacht. Stumpft man mit der Zeit ab?
Ich weiß nicht so richtig, ob man sagen kann, Normalität oder abstumpfen. Aber natürlich weiß man besser, wie man mit der Situation vielleicht umgeht. Und man lernt natürlich auch viel über so Abläufe und wie man es irgendwie gut machen kann, was irgendwie effizient ist. Und ich finde, ja, die Geschichten sind immer schrecklich. Auch wenn ich schon vielleicht weiß, auch wenn ich dazu schon Artikel gelesen habe oder auch schon Bilder kenne, natürlich ist es trotzdem mega krass, dann das Boot wirklich mitten auf dem Mittelmeer zu sehen, mitten im Nirgendwo.
Wie weit würdest du denn für deinen Aktivismus gehen?
Es ist schon auf jeden Fall eine Priorität, diese Arbeit zu machen, anderen zu helfen, was zu tun, wenn ich halt eben was tun kann und dafür eben mir auch Zeit freizuräumen. Und natürlich ist es dann auf Kosten von vielleicht gemeinsamen Familienurlauben, gemeinsamen Urlaub mit Friends oder auch einer regelmäßigen Zeit irgendwie vor Ort zu Hause oder so. Ich glaube, da muss man eine gute Balance finden, um eben auch immer wieder zu Hause connecten zu können. Aber ich würde da schon einfach auch sehr viel Zeit für einräumen.
Also du würdest dein Leben nach dem Aktivismus richten?
Ja, ich glaube schon, ja.
Ich muss gestehen, das Gespräch mit Hannah hat schon was mit mir gemacht. Mir war vorher nie so bewusst, unter welchen Umständen dort Menschen gerettet werden und was das auch für rechtliche Konsequenzen haben kann. Und trotzdem machen Leute wie Hannah immer weiter. Ich weiß nicht, ob ich das machen könnte. Tagelang auf See zu sein, nicht zu wissen, was mich erwartet und dann im Ernstfall alles auszublenden und einfach nur funktionieren zu müssen. Dieser Job ist unfassbar hart, aber für Hannah ist es genau das. Sich für Dinge einzusetzen, für die man auch einsteht, indem man ihnen in seinem Leben Priorität einräumt. Aber was ich auch gelernt habe und was ich tatsächlich recht einfach machen kann, ist Aktivismus bei mir im Umfeld. Mich in meiner Nachbarschaft für andere Menschen engagieren, politische Aufklärungsarbeit leisten oder Geld spenden. Und das werde ich, glaube ich, jetzt auch häufiger tun.
In ein paar Wochen bin ich wieder am Meer im Urlaub. Und ich frage mich jetzt, werde ich dann anders auf das Meer schauen? Wie geht's euch denn damit? Vielleicht guckt ja gerade jemand von euch aufs Meer, während diese Folge läuft. Was löst das in euch aus? Schreibt uns das doch mal gerne hier in die Kommentare bei Spotify. Ich bedanke mich, dass ihr die Folge gehört habt. Habt ihr Feedback oder ein Thema, über das wir hier unbedingt sprechen sollten, dann schreibt uns oder meldet euch einfach per Sprachnachricht bei uns an die 0174 274 5065 oder schreibt uns einfach per Mail an diefrage@deinpuls.de. Die Frage ist ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel. Autorin dieser Folge ist Antonia Luisa Wolfram. Redaktionelle Unterstützung Luisa Gruber und Amelie Hörger. Redaktion Diana Kulotzig und Florian Meyer-Havranek. Produktion Matthias Sautier. Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Cover Bianca Taube und Antonia Dengler.